SWR 2 Eckpunkt.
In der fünfteiligen Reihe Große Gefühle hören Sie heute den zweiten Teil. In Grund und Boden versunken. Eine Sendung von Susanne Pölchau über die Scham.
Ich versuche mit aller Kraft, meine Schwächen vor meiner Umwelt zu verbergen. Ich denke jetzt oft in den entscheidenden Situationen, vor allem im Kontakt mit anderen Menschen, was passieren würde, wenn ich mich so zeige, wie ich bin. Warum denke ich so beharrlich, dass sich meine Mitmenschen über mich lustig machen oder sich sogar von mir abwenden könnten oder mir etwas anderes, Schlimmes passieren könnte? Und selbst wenn, was wäre so schlimm daran?
Ein Ausschnitt aus dem Therapietagebuch eines 45-jährigen Mannes. Das Besondere an diesem Tagebuch ist, dass es fortlaufend im Internet veröffentlicht wird. Bei dem Live-Therapietagebuch handelt es sich um ein Experiment von Dr. Herbert Mück. Der Facharzt für psychotherapeutische Medizin hat seine Praxis in Köln.
Die Idee des Internet-Live-Tagebuchs ist spontan im Kontakt mit diesem Patienten entstanden, als ich zum einen merkte, dass es um das Thema Scham ging, zum anderen ich auch sehr schnell heraus, weil es ein sehr kluger Patient ist, der sich sehr gut ausdrücken kann und der halt auch offen und bereit ist, er ist ja auch schon Therapie erfahren gewesen, vielleicht mal neue Wege zu gehen. Und ein wichtiger Aspekt der übermäßigen Scham, ein gewisses Niveau an Scham sollten wir ja alle haben, aber der übermäßigen Schambehandlung ist, sich zu zeigen. Dies ist ja nun eine Form, sich praktisch der Welt im Internet zu zeigen, obwohl, das war auch sehr wichtig, so anonymisiert ist, dass er nicht erkannt wird. Das steht schon auch voll im Leben. Und ja, so ist das passiert und er war auch direkt einverstanden. Und das war auch schön, weil wir praktisch von der ersten Sitzung an die ganze Behandlung oder unsere Gesprächsserie dokumentieren konnten. Wir haben natürlich jetzt praktisch nicht dieses Internet-Experiment als Zentrum unserer Behandlung genommen, sondern im Zentrum stehen die Themen, die ihn vor allem interessieren, familiäre Themen, das sind Situationen auf seinem Arbeitsplatz. Aber selbstverständlich haben wir das praktisch parallel dazu laufen lassen. Außerdem, was nicht ganz aus dem Internet-Tagebuch hervorgeht, ist, dass meine Patienten auch so eine andere Kultur hier pflegen, nämlich sie geben mir auch ein zusätzliches, das hat er auch gemacht, schriftliches Feedback nach jedem Gespräch, indem sie nochmal für sich so die Dinge aufarbeiten und Revue passieren lassen. Also, dass man darüber spricht, was man gegenseitig beim anderen auslöst. Und das fördert dann auch die Beziehungskompetenz.
Der Patient, nennen wir ihn Michael, denn er will auch in dieser Sendung anonym bleiben, kam das erste Mal vor knapp einem Jahr aus Norddeutschland zu Herbert Mück in die Praxis. Rein äußerlich gesehen hatte er nichts zu klagen. Er lebte in einer liebevollen und gut funktionierenden Beziehung und war beruflich sehr erfolgreich. Doch er litt immer wieder an unerklärlichen Angstgefühlen und Depressionen. Auch eine erste Therapie hatte ihm da nicht wirklich geholfen. Nach der ersten Sitzung mit Dr. Mück schreibt Michael:
Mir war natürlich klar, dass ich mich in meinem Leben in vielen Situationen unwohl gefühlt habe, weil ich meine schlechten Gefühle verbergen wollte und weil ich mich vor anderen nicht blamieren wollte. Das betraf mein Handeln, bei dem zum Beispiel meine Hände zittern konnten, mein Reden, bei dem ich zum Beispiel befürchtete, einen Blackout zu bekommen und auch ganz besonders meine Körperhaltung und meine Ausstrahlung. Ich wollte einfach nicht schwach wirken. Es sollte keiner sehen, wie angespannt ich war. Durch das Gespräch wurde mir zum ersten Mal so richtig klar, dass ich ein viel zu übertriebenes Schamgefühl habe. Das Sinnlose dabei ist, dass ich mich dabei völlig verzerrt wahrnehme und auch die Wertungen von anderen völlig falsch einschätze und bewerte. Meine Überzeugung war, dass andere mich abwertend betrachten, wenn ich klein und schwach wirke und vor allem, wenn sie wüssten, dass ich Ängste habe und depressiv bin.
Ja, er hat von Anfang an ja auch Situationen beschrieben, in denen er sich unwohl fühlt. Es waren eben sehr häufig Situationen mit anderen Menschen zusammen, wo er unruhig wurde, wo er sich selber vermehrt beobachtete, wo er anfing zu zittern, wo er dann ein Glas nicht ruhig halten konnte und eine Spirale in Gang setzte, die die Situation für ihn immer unerträglicher machte oder dann teilweise auch sich der Situation entzogen hat. Und dann, wenn man so etwas hört, dann sollte diese Glocke klingeln, dass man dann halt überprüft, ob hier eine übermäßige Scham vielleicht eine Rolle spielt. Und das war in der ersten Sitzung so, dass das zur Sprache kam. Habe ich ihm auch damals als mögliches Thema angeboten. Und dann prüft man ja als Therapeut auch, ob man damit beim anderen was zum Schwingen bringt. Und das war sehr schnell der Fall. Und dann sind wir eben auf diese Schiene besonders auch eingestiegen. Also das ist jetzt nicht nur eine reine Schamtherapie, die wir betreiben.
Scham gehört zu den mächtigen Gefühlen, die menschliches Verhalten steuern. An sich ist sie ein wichtiges Gefühl. In Maßen fördert sie die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und Mitgefühl zu entwickeln. Scham schärft den Sinn dafür, was in einer bestimmten Umgebung oder Gesellschaft angebracht ist und was unangemessen wäre. Sie ist eine Reaktion auf Kritik von anderen und geht mit der Angst Hand in Hand, von ihnen verachtet zu werden. Der französische Psychoanalytiker Serge Tisserand schreibt in seinem Buch Phänomen Scham:
Der gemeinsame Nenner aller Formen der Scham ist die Angst, ausgeschlossen zu werden. Also kein bloßer Liebesentzug, sondern der Verlust jeder Form von Interesse.
Ähnlich äußert sich auch der Soziologe und Historiker Norbert Elias über die Scham.
Es ist, oberflächlich betrachtet, eine Angst vor der sozialen Degradierung oder allgemeiner gesagt vor den Überlegenheitsgesten anderer.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass Menschen in Kulturen, bei denen das Kollektiv im Vordergrund steht, mit mehr Schamgefühlen auf die Verletzung von gesetzlichen und religiösen Normen reagieren, als Menschen aus individualistischen Kulturen wie der unseren. Das zeigt eine Untersuchung, für die Deutsche, Kurden und Libanesen befragt wurden. Scham stört die fraglose Selbstverständlichkeit des Selbstgefühls, so der Psychoanalytiker Micha Hilgers. Sie schärft unser Bewusstsein für uns als Person und dafür, wie uns andere erleben. Scham hat auch etwas mit Erkenntnis zu tun. Die biblische Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies beschreibt dies symbolisch. Adam und Eva fühlten sich im Paradies eins mit der Welt. Erst als sie verbotenerweise einen Apfel vom Baum der Erkenntnis aßen, wurden sie sich ihrer Nacktheit bewusst. Sie schämten sich, bastelten sich einen Lendenschurz und versteckten sich vor Gott, der sie schließlich aus dem Paradies vertrieb. Zu einem Problem wird Scham dann, wenn es an ihr mangelt oder wenn sie im Übermaß vorhanden ist. Schamloses Verhalten strapaziert die Umwelt, ist unangenehm und antisozial. Wer sich hingegen zu sehr schämt, ist außerstande, Unterschiede zu ertragen. Ihm fehlt es an Stolz auf seine Eigenarten und auf seine unverwechselbare Identität. Wer sich schämt, ist unsicher, möchte am liebsten im Boden versinken. Deshalb kommt die Scham in der Regel auch in Therapien nicht gleich zur Sprache. Doch sie ist häufig hinter bestimmten Äußerungen oder Verhaltensweisen zu erkennen.
Sehr oft findet man Patienten, die sich immer die Frage stellen, was wohl andere über mich denken. Es gibt dann ganze Familien, die da Kulturen machen, was die Nachbarn wohl denken und entsprechend handeln. Dann Menschen mit Scham reden sehr oft mit dem Wort Mann, was man tut, was man sollte, was man und so weiter. Dann Menschen, die zu Selbstabwertungen neigen oder überhaupt zu Abwertungen anderer, kann man auch gucken, ob da nicht Scham beteiligt ist. Leute, die schlecht Nein sagen können, Menschen, die schwer nur konkurrieren können, solche, die sich anpassen, solche, die sich nicht richtig freuen oder stolz sein können, dann das, was jetzt vielleicht eben auch schon angeklungen ist bei den Patienten, die etwas kontaktscheu wirken, sich minderwertig fühlen und das ist jetzt ein bisschen abstrakt schon, die vielleicht auch so ein Identitätsproblem haben, nicht so genau wissen, wer sie eigentlich sind. Also Sie sehen, es ist eine Riesenmenge. All das sind immer nur Anzeichen, das ist kein Beweis und im Gespräch mit dem Patienten kann man dann herausfinden, ob das eine heiße Spur sein kann.
Herbert Mück erlebt auch immer wieder, dass sich die Scham hinter bestimmten psychischen Störungen versteckt.
Es gibt aber auch Diagnosen, die einem Betroffenen dann schon mal übergestülpt werden, hinter denen sich dann aber vielleicht so als Schwerpunkt dann doch eher die Scham versteckt. Ein Beispiel wäre etwa Essstörungen, wenn Leute sich dann schlank hungern oder halt auch erbrechen, um irgend so einer Norm zu entsprechen, dann ist es natürlich verleitend und einfach, das als Essstörung abzutun, aber man arbeitet dann vielleicht nicht an dem richtigen Stellknopf. Oder auch hinter Depressionen kann sich sehr oft besonders schaden.